Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen beim ersten Info dieser Woche auf Radio Rabe Bern. Heute im Rabe Info Talk treffen wir die Filmemacher und Medienaktivisten Arash und Arman Riahi. Sie erzählen uns, wie wir in kleinen Schritten gewaltlos die Welt verbessern können. Und sie sprechen über ihren neuen Film Everyday Rebellion, die Alltagsrebellion. Der Film läuft diese Woche in den Schweizer Kinos an. Am Mikrofon begrüßt Michael Spahr.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten heute von und mit Wilma Rall.
Die Berner Regierung will keine Spezialzentren für sogenannt renitente Asylsuchende. Auseinandersetzungen könnten mit Spezialzentren nicht verhindert werden, so der Berner Polizeidirektor Hans-Jörg Käser gegenüber der Zeitung Der Bund. Komme es zu Problemen unter den Bewohnern, könne das Zentrum Sicherheitsmaßnahmen einleiten. In Rickisberg war es beispielsweise die Gemeinde, die einen privaten Sicherheitsdienst engagiert hat. Der FDP-Regierungsrat beschwichtigt, er nennt den Vorfall in Rickisberg zwar bedauerlich, aber nicht weltbewegend. Zum Saisonbeginn muss sich der Ständerat gleich mit einer sehr heiklen Frage befassen. Heute entscheidet er über umstrittene Embryonentests. Darüber, ob ÄrztInnen bei künstlichen Befruchtungen alle Embryos bereits im Labor auf Gendefekte untersuchen dürfen. Fortpflanzungsmediziner kämpfen seit Jahren dafür, auch der Nationalrat stimmte zu. Behindertenverbände und kirchliche Organisationen sind strikt dagegen, weil sie befürchten, dass man immer stärker zwischen unerwünschtem und erwünschtem Leben unterscheide. Im März hatten sie noch die Unterstützung vom Ständerat. Damals wollte er die Tests nur erlauben, wenn ein Elternteil an einer schweren Erbkrankheit leidet. Heute entscheidet der Ständerat zum zweiten Mal. In Großbritannien sitzt der Schock tief nach der jüngsten Meinungsumfrage aus Schottland. Knapp zwei Wochen vor der Volksabstimmung über die Unabhängigkeit erreichten die Befürworter der Abspaltung erstmals eine Mehrheit. Gemäß der Umfrage der Sunday Times sprachen sich 47% für die Unabhängigkeit, 45% dagegen aus. Laut Politologen ist das Rennen nun so eng geworden, dass Voraussagen zur Farce werden. Das Resultat hat auch London auf den Plan gerufen. Die Regierung vom Vereinigten Königreich will mehr Regierungskompetenzen an Schottland abtreten. Möglich wären unter anderem mehr Selbstbestimmung in Steuerfragen, in Staatsausgaben und Sozialpolitik. Zum Wetter. Morgen Dienstag beginnt ziemlich sonnig, am Nachmittag kann es Schauer und Gewitter geben, besonders in den Alpen, bei Temperaturen morgens um 13, nachmittags um 25 Grad. Auch Mittwoch bis Freitag bleibt es zumindest teilweise sonnig bei 19 bis 23 Grad.
Rabe Info Talk
Everyday Rebellion, die Alltagsrebellion, so heißt ein Film und ein Medienprojekt der Brüder Arash und Arman Riahi. Die beiden Österreicher mit iranischen Wurzeln haben ein Werk produziert, das einen Überblick über die gewaltlosen Protestbewegungen der letzten Jahre schafft. Von Femen über Occupy und den Indignados bis zum arabischen Frühling. Der Film läuft ab Donnerstag, dem 11. September, in Kinos in der Schweiz und Deutschland. Das Medienprojekt wird laufend ergänzt und kann schon jetzt im Internet besucht werden. Arash und Arman Riahi waren letzte Woche in Bern. Karin Bachmann hat sie zum Rabe Info Talk eingeladen und wollte wissen: Ihr habt 1400 Stunden Material gesammelt. Habt ihr eine Linie gezogen, wie viel ihr filmt, wann ihr stoppt?
Also wir haben zu Beginn noch gar keine Linie gezogen, sondern wollten die Protestbewegungen, die weltweit entstanden sind, sehen und filmen und begleiten und haben uns einfach in die Schlacht hineingeworfen, ohne viel jetzt zu wissen, ja, was, wohin die Reise geht. Wir haben unserem Gefühl natürlich gefolgt, wie man das als Dokumentarfilm auch macht. Natürlich hat man ein Konzept vorher, aber da muss man schauen, was in der Wirklichkeit auch passiert. Und dann ist, nachdem wir mit dem Iran begonnen haben, plötzlich auch der arabische Frühling entstanden und die spanische Bewegung und Occupy Wall Street. Und dann haben wir bei all diesen Bewegungen gefilmt und dann ist uns aufgefallen, dass das, was sie alle verbindet, die Gewaltlosigkeit ist. Und schließlich beim Schneiden ist uns natürlich aufgefallen und schon beim Drehen, dass also jede Bewegung, bei jeder Bewegung hat sich eine Eigenschaft herauskristallisiert, die für uns sehr interessant war, die einen anderen Aspekt, eine andere Nuance der des gewaltlosen Widerstands gezeigt hat. In Spanien war es eben diese Gemeinschaftsbildung, in New York beim Jahrestag der Occupy Wall Street Bewegung war es diese Bildung von kleinen Gruppen und nicht mehr die große Masse, die am Platz steht. In Syrien und im Iran war es die Möglichkeiten, die Gewaltlosigkeit den Leuten geboten hat, trotz starker und großer Unterdrückung in einem sehr repressiven Regime immer noch zu protestieren.
Ihr habt ja eigentlich Proteste auch begleitet, die sonst auch ziemlich in den Medien präsent waren, die sagen wir mal die meisten. Was wolltet ihr denn sonst anders zeigen, als die Medien schon gezeigt haben?
Ja, wir wollten mit unserem Film die gewaltlosen Taktiken in den Vordergrund bringen, in den Mainstream bringen, weil oft in den Nachrichten sehen wir nur die Schlagzeilen, wir sehen oft nur Gewalttaten, zum Beispiel weiß kaum jemand, dass in Syrien es ganz viele schöne, poetische, gewaltlose Aktionen gegeben hat, speziell in den ersten 6-7 Monaten. Sogar einige syrische Freunde von uns haben von diesen Aktionen nichts gewusst. Und die Aktivistinnen selbst haben uns gesagt, sie haben diese Materialien, diese Videos, zum Beispiel Sendern wie Al Jazeera und so weiter gegeben, aber sie haben es nie gespielt. Das heißt, dieser Teil des Kampfes ist fast nicht zu sehen in den Medien. Was wir in den Medien sehen, wenn wir was von Occupy gesehen haben, ist, wenn 10.000 Menschen auf der Straße waren, Spanien, wenn 500.000 Menschen auf der Straße waren, aber wir die kleinen poetischen Feinheiten, diese ganzen, die harte Arbeit und so, das sieht man eben nicht. Und das wollten wir in den Vordergrund bringen und auch zeigen, dass jeder diese Ideen aufnehmen kann und sich davon inspirieren lassen kann.
Eben, ihr habt eigentlich aus der großen Masse einzelne Personen herausgepickt, die dann auch im Film vorkommen. Ich denke, viele dieser Personen haben auch illegale Aktionen gemacht und sich damit auch selbst in Gefahr gebracht. Und umso mehr jetzt bei einem Dokumentarfilm mitzumachen, kann relativ gefährlich sein für diese Person, weil man sie mit Namen oder mit Gesicht sieht. Wie seid ihr da vorgegangen? Gab es da Probleme oder gab es auch Personen, die nicht mitmachen wollten aus diesen Gründen? Oder habt ihr irgendwie ähnlichen Schutzmaßnahmen vorgenommen?
Also wir haben natürlich die Identitäten der Personen immer von Anfang an respektiert und die Persönlichkeitsrechte und haben die Leute darüber informiert, dass wir drehen wollen. Und auch wenn wir manchmal begonnen haben zu drehen, bevor wir uns mit den Leuten unterhalten haben, irgendwann einmal haben wir gestoppt und haben uns vorgestellt und so natürlich auch das Vertrauen der Leute gewonnen, weil wir ihnen gezeigt haben, dass wir nicht irgendein Team von den Mehrheitsmedien, sage ich mal, sind, die kommen wollen und sie falsch oder nicht korrekt porträtieren wollen, sondern wir wollten von Anfang an, und das haben wir auch betont, ein authentisches Zeitdokument über diese Bewegungen machen. Vor allem im Iran haben wir große Probleme gehabt, weil wir, weil im Iran die Leute natürlich jetzt momentan sehr große Angst haben und weil sich niemand etwas sagen traut. Nicht einmal mit unerkannt vor der Kamera mit veränderter Stimme oder sowas. Also es war für alle zu riskant. Niemand hat sich dazu bereit erklärt. Und deswegen mussten wir uns ein anderes Konzept überlegen für den Iran und die Geschichte dieser symbolischen Person so verfilmen, dass sie für niemanden, vor allem für die Leute, die für uns dort gedreht haben, unverfänglich ist, falls sie erwischt werden würden vom Regime. Das heißt, es gab schon die Situationen und vor allem diese ganze Storyline vom Iran, die für uns am Anfang wirklich sehr schwierig zu visualisieren war und umzusetzen war, weil niemand sich bereit erklärt hat, mit uns zu drehen.
In Syrien wart ihr noch in Kontakt? Oder?
Ich habe vor diesem Film einen Film gemacht über ein Frauenhaus und eine der Frauen in dem Frauenhaus war aus Syrien und deswegen war ich glaube 6 Monate oder 9 Monate bevor das Ganze ausgebrochen ist, war ich in Damaskus und hatte Bilder in Damaskus gemacht. Die haben wir dann auch verwendet, aber wir sind selbst nicht in Syrien gewesen, sondern wir waren 8 Kilometer entfernt von der Grenze in Jordanien, in diesem Flüchtlingslager und in Amman, und haben die Aktivisten, die geflohen waren, dort getroffen. Und einer unserer Aktivisten, der Ahmed Zainu, der ist dann irgendwann selbst über die Grenze zurück und der macht immer wieder humanitäre Projekte und baut Schulen auf und so weiter. Und dem haben wir dann gebeten, dass er für uns einige Aufnahmen dort macht. Also ich würde sagen, 90% des Materials im Film ist von uns und die restlichen 10% sind Archivmaterialien, die uns Aktivisten und Aktivistinnen zugeschanzt haben.
Habt ihr euch denn selbst manchmal in gefährliche Situationen begeben? Ihr wart ja da meistens mittendrin bei diesen Protesten.
Wir persönlich sind jetzt nicht sehr oft in Gefahr gewesen, würde ich mal sagen, im Vergleich zu den Protagonisten, also den Aktivisten unseres Filmes, die Aktivisten in Vollzeitjob sind. Also die sind ja wirklich manchmal auch körperlich einfach gefährdet, wenn sie zu viel arbeiten und Burnout gefährdet sind. Und wir sind ja nur über einen bestimmten Zeitraum ausschnittsmäßig bei ihnen gewesen und haben ihre Leben porträtiert. Aber hin und wieder ist es schon ein bisschen heikel geworden, auch vor allem zum Beispiel in New York war es relativ glimpflich, weil die Polizei dort wirklich sehr, sehr brutal ist. New York ist ja mittlerweile fast ein Polizeistaat. Ja. Wir haben dort mehrmals, ist ein Kameramann neben uns festgenommen worden. Also das hätte genauso auch uns erwischen können. Und sie haben uns dann auch wirklich körperlich mit Motorrädern angefahren, die Polizei, und die Leute versucht, von der Straße wegzuscheuchen. Also da ist es dann schon sehr tumultartig zugegangen.
Das ist ja sicher ein Projekt, das wahnsinnig viel Energie gebraucht hat von euch. Ihr wart 4 Jahre lang dran und das Projekt geht jetzt immer noch weiter. Ihr habt eine crossmediale Plattform geschaffen auf dem Internet, wo ihr quasi Ideen sammelt oder Erlebnisse und Videos sammelt von Menschen, die gewaltfreie Proteste immer noch weiter ausüben oder die inspiriert worden sind von eurem Film. Wie könnt ihr das machen? So viel, also seid ihr unterstützt? Habt ihr Finanzen für diesen Film bekommen? Oder habt ihr ein größeres Team, das euch dabei unterstützt?
Ja, das Projekt Everyday Rebellion besteht eben aus 3 Teilen. Aus dem Kinodokumentarfilm, der normal über Kinoförderung, Filmförderung, Beteiligung von Fernsehsendern wie dem ORF, dem Schweizer Fernsehen, von Arte, ZDF entstanden ist. Das ist ein klassisch geförderter Film, der natürlich dann andere Ausmaße angenommen hat als zu Beginn. Wir Syrien-Konflikt war damals zum Beispiel noch gar nicht ausgebrochen, aber für uns war es wichtig, dass wir das mit einbeziehen in die Geschichte. Gezi war noch nicht ausgebrochen in der Türkei, das haben wir dann am Ende noch reinbekommen. Das war schwierig, hat 2,5 Jahre gedauert, die Finanzierung aufzustellen. Bei der Cross-Media-Plattform ist es viel schwieriger, weil es irgendwie eine neue Art von Medium ist vielleicht oder Herangehensweise, und es gibt dafür ganz wenige Förderungen. Zumindest gab es vor 2-3 Jahren viel weniger, es wird jetzt mehr werden. Und wir haben halt versucht, wir haben 20 kleine Videoclips an Arte online verkauft, damit ein bisschen Geld aufgestellt. Wir haben eine Förderung bekommen über ein paar 1.000 Euro für Projektentwicklung und dadurch haben wir das Konzept gebaut. Schritt für Schritt haben wir es eben hinbekommen und im Endeffekt war natürlich sehr viel Selbstausbeutung dabei, aber es macht auch extrem viel Spaß, finde ich. Es ist so, das Kino, wenn man Schauspieler fragt, ob sie lieber im Kino arbeiten oder im Theater, antworten sie oft zu unserer Verwunderung zum Beispiel Theater, weil sie dort sofort ein Feedback bekommen, weil sie dort sofort die Zuschauer spüren und so weiter. Und das ist so ein bisschen so ein Cross-Media-Projekt zu machen oder auch mit sozialen Medien das Thema aufzubereiten, ist sehr spannend, weil man schnell was zurückbekommt, Feedback bekommt, adaptieren kann und so weiter. Aber im Großen und Ganzen ist die Cross-Media-Plattform eben dafür da, gewaltlose Taktiken zu sammeln. Unser eigenes Material wird aufgearbeitet, Material, das uns Aktivistinnen schicken, wird aufgearbeitet. Es gibt Checklisten, Downloads von ganzen Büchern in unterschiedlichen Sprachen, Videotipps von bekannten und unbekannten Aktivistinnen, wie man zum Beispiel, was man machen kann, wenn man ein Haus besetzen will, was man machen kann, wenn man Tränengasangriff abbekommt, wie man gut eine Presseaussendung macht und seine Message darin versteckt, sodass man in die Massenmedien reinkommt und so weiter. Also praktische und theoretische Tricks.
Auf der Homepage hat es ja auch ein Menü, wo steht Maps. Und da sieht man eine große Weltkarte, wo Aktivisten aus der ganzen Welt ihre eigenen Videos euch schicken könnt. Und je mehr Videos von einem Land da sind, je größer ist der Kreis. Was mir natürlich aufgefallen ist, wenn ich die Schweiz darauf suche, ist, ist Leere. Also ihr habt noch nichts aus der Schweiz bekommen. Könnt ihr euch das erklären?
Also ich würde jetzt nicht sagen, dass in der Schweiz keine Protestbewegung existiert. Auch in Österreich gibt es Protestbewegungen, nur gehören diese zwei Länder zu den reichsten Ländern der Welt. Uns geht es extrem gut und es ist ziemlich viel notwendig, um die Menschen in Österreich oder in der Schweiz auf die Straße zu bringen. Also dazu muss wirklich ein massiver Eingriff in ihr Leben passieren. Dazu muss irgendeine Maßnahme von jemandem getätigt werden, die wirklich ihr Leben verändert. Also wir haben das auch meistens entdeckt oder beobachtet bei den Dreharbeiten, dass dann die meisten Menschen auf die Straße gegangen sind, wenn wirklich jemand in ihr Leben eingegriffen hat, negativ. Also in Ägypten war das zum Beispiel dann der Fall, als das Regime das Internet abgedreht hat. Und das Internet ist schon so ein grundlegendes Recht für die Menschen geworden, dass dann sogar die Leute, die komplett unpolitisch waren, sich gedacht haben, Frechheit. Das Internet ist weg, das können sie nicht machen. Ja. Dieses Regime muss fallen. Und in Österreich und in der Schweiz sind wir schon sehr komfortabel in unseren Lebenssituationen. Und insofern ist hier noch nicht diese große, ich sage mal, Empörungsbewegung entstanden, die zum Beispiel in Spanien entstanden ist. Das ist ja auch eigentlich eine sehr hochentwickelte Finanzwirtschaft hat. Dass diese Krise, die Spanier gehabt haben, die dazu geführt hat, dass so eine Bewegung wie die Indignados entstanden sind, die hat es hier bei uns noch nicht gegeben. Man könnte sagen, glücklicherweise. Man könnte aber auch sagen, leider noch nicht, weil sonst auch die Menschen vielleicht schneller aufwachen würden. Weil es gibt auch jetzt, ohne so eine Krise, große Krisen in der Europäischen Union. Ja? Also wie die EU zum Beispiel mit Flüchtlingen umgeht. Ja? Wie die Schweizer auch in diesem Thema abstimmen. Ja? Also das sind schon Probleme meiner Meinung nach. Und da gibt es sehr viele Ungerechtigkeiten. Und da könnte man eigentlich schon auf die Straße gehen. Nur es ist noch nicht, es hat noch nicht begonnen. Aber ich glaube, es wird auch nicht mehr lange dauern, bis es hier passieren wird.
In eurem Film kommt auch Sirdja Popovic vor, der ist Serbe und hat mitgeholfen, Milosevic zu stürzen, also hat eine sehr große Erfahrung in gewaltfreiem Widerstand. Er sagt in eurem Film sehr schön, der Protest muss auf der Straße passieren, sonst bleibt es beim Klicktivismus. Also es passiert sehr viel auf dem Internet, das Internet ist schnell, hilft auch Proteste weit zu tragen oder schneller und einfach zu organisieren. Was wollt ihr denn mit eurer Homepage bewirken, mit dieser medialen Plattform? Also nicht, dass sie, ich denke, wenn jetzt jemand euren Film gesehen hat, ist man so motiviert, etwas selbst zu tun, geht auf eure Homepage und gibt ihr da konkrete Anweisungen oder Tipps oder was findet man da konkret drauf?
Das ist keine Anleitung, die Plattform ist keine Anleitung per se, weil wir wollten uns immer das spielerische, humorvolle behalten. Also wir, das ist jetzt kein Handbuch in dem Sinn. Es gibt andere Handbücher, die Anleitungen bieten zum gewaltlosen Widerstand. Aber wir haben auch sehr viele Tutorials auf unserer Plattform und sehr viele Videos und Beispiele aus ganz vielen verschiedenen Ländern, die motivieren sollen. Also das ist unser Hauptaugenmerk bei der Plattform, ist es zu inspirieren und die Menschen über diese Videos und Beispiele und Tutorials und so weiter und so fort dazu zu bringen, auf die Straße zu gehen und selber was zu unternehmen. Also wirklich aus dem virtuellen Raum hinauszugehen und etwas zu bewegen. Und wir haben auch das Feedback bekommen, dass die Seite unter Aktivisten weltweit schon eine Art Antidepressivum ist, weil man einfach, wenn man ausgebrannt ist oder wenn man müde ist oder wenn man glaubt, dass man alleine ist als Aktivist, auf die Seite geht und dann eigentlich sieht, wie viel auf der Welt passiert.
Ja, es gibt nicht den Best-of gewaltlosen Widerstand, es gibt nicht den einen Weg, für die es dann eine Instruktion gibt. Es gibt verschiedene kreative Möglichkeiten, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt und wir haben versucht, auf der Plattform das zu kuratieren, viele Methoden zu zeigen, damit Menschen sich für ihren eigenen kulturellen Hintergrund das aussuchen, was für sie passt. Also wir bevormunden niemanden, sondern wir bereiten das einfach auf und sammeln das, und wir haben selbst über 1400 Stunden Material, aus dem wir dann immer wieder Sachen posten und hoffen, dass Menschen uns auch ihre Sachen schicken und sich inspirieren lassen von dem. Und es gibt viele Anleitungen auf der Plattform. Also es gibt viele Bücher, Anleitungen, Checklisten, die man sich eben downloaden kann und anschauen kann und studieren kann.
Ich habe gesehen, ihr konntet ja auch der Yes Man da für euer Projekt gewinnen, und da erklärt einer von den Yes Man, wie man die Polizei als Schauspielerin in seine Videos einbauen kann. Das ist ziemlich unterhaltsam. Habt ihr vielleicht jetzt mit eurer großen Erfahrung von diesem Widerstand, was würdet ihr sehen, was man in der Schweiz oder in Österreich zum Beispiel für Aktionen machen könnte? Ich denke, das ist von Land zu Land verschieden, welche Aktionsformen passen. Würde euch da gerade was einfallen?
Österreich betreffend ist ja auch ständig die Exekutive zu Recht unter Dauerbeschuss, weil sie ständig Fehler machen, weil sie ständig außerordentlich brutal sind, wenn es gar nicht notwendig ist. Da gab es mehrere Fälle und mehrere Situationen, und auch im Asylwesen in Österreich. Und ich finde, man sollte in Österreich nicht nur die Polizei mal einbinden als Schauspieler, als unwilling actors in seine Videos, sondern auch gezielt darauf abgehen, diese Menschen, also quasi gegen die Polizeigewalt zu protestieren und sich da Strategien zu überlegen, zum Beispiel, eine Aggressionsbewältigungstherapie oder vielleicht das Gegenteil, ja, also vielleicht müsste man eben wieder, wie es bei der Gewaltlosigkeit so gang und gäbe ist und so wichtig ist, den Humor zur Hauptstrategie machen und über den Humor schaffen, die Aufmerksamkeit eigentlich auf das zu lenken, dass die österreichische Exekutive sehr viele Fehler macht und man das angehen muss.
Prinzipiell geht es jetzt nicht darum, dass man glaubt, dass man sofort die Welt verändern kann, sondern uns und auch den gewaltlosen Protestmethoden geht es darum, dass man klar macht, jeder hat eine Macht, jeder kann diese Macht nützen, je mehr wir uns zusammentun in unserer eigenen Community, und die kann einfach nur unsere Hausgemeinschaft sein und die kann einfach nur unsere fünf Nachbarn sein, können wir das, was wir vielleicht in diesem Eck brauchen, vielleicht erreichen. Das heißt, es ist auch ein Problem, dass Menschen oft die Welt verändern wollen als großes Unterfangen. Aktivistinnen sind oft von Burnout bedroht, weil sie eben nur das machen, weil sie die Welt verändern wollen, und es klappt so langsam. Deswegen ist auch ein wichtiger Tipp vielleicht, dass man sich kleinere Ziele, die man gewinnen kann, vornimmt, dass man sich dass man auch auf sein Inneres hört, was einen eigentlich stört im Leben, in der Gesellschaft, in seinem eigenen Land. Und diese kleinen Ziele kann man mit anderen Gleichgesinnten heutzutage über die sozialen Medien leichter zusammenbündeln und so auch schneller zu kleineren Siegen kommen, bis die Welt wirklich besser wird.
Das waren die Brüder und Filmemacher Arash und Arman Riahi im Rabe Info Talk. Ihr Film Everyday Rebellion läuft ab Donnerstag, dem 11. September, in verschiedenen Kinos in der Schweiz und Deutschland. In Bern läuft er im Kino im Kunstmuseum. Mehr Hintergründe und Einblicke in Methoden des gewaltlosen Widerstands gibt es unter www.everydayrebellion.net.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Montag, dem 8. September, auf Radio Bern. Das nächste aktuelle Rabe-Info hören Sie morgen Dienstag, wie immer um 11. Beigetragen zu dieser Sendung haben Karin Bachmann und Wilmar All. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Auf Wiederhören.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.